Danke sehr, liebe Frau Korte, für diese so freundliche Begrüßung. Danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind, um etwas von meiner Heldin zu hören. Kriegsheldin und Heilige. Die Spannung zwischen beiden Begriffen könnte größer nicht sein. Helden und Heilige gibt es en masse, aber ein Kriegsheld, der zum Heiligen wird, oder noch mehr zugespitzt, eine Kriegsheldin als Heilige. Ein paar heilige Krieger hat es gegeben, etwa Ferdinand von Kastilien, 1199 bis 1252, der 26 Jahre gegen die Mauren zu Kreuze zog, oder den heiligen Cornelius Caesarea aus der Apostelgeschichte, der vom Rang her Hauptmann der römischen Armee war und der erste Heide, der in die Kirche aufgenommen wurde. Ein Kriegsheld aber war er nicht. Auch Ignatius von Loyola, 1491 bis 1556, hat einen militärischen Rang gehabt, bevor er sich Heiligerem zuwandte. Ich weiß diese Namen und Fakten aus Hans Hümmelers Helden und Heilige, das die Älteren unter Ihnen wohl auch schon einmal in der Hand gehabt oder auf dem Gabentisch vorgefunden haben. Ein erstaunliches Werk, selber eine Untersuchung im geplanten Arbeitsbereich wert. Zuerst 1933 erschienen, die Volksausgabe 1954 erklärt sich zum 430.000 und die letzte mir bekannte Ausgabe von 1976 verzeichnet das 578.000. Es wäre sicherlich eine Masterarbeit wert, herauszufinden, wer da alles im Laufe der Zeiten hinein und auch wieder hinausgebracht worden ist. Jeanne d'Arc findet sich dort unverändert von den Ausgaben 1933 bis 1976 und zu dem uns heute interessierenden Aspekt der Kriegsheldin und Heiligen liest man dort Folgendes. In ihren Prozessen habe sich erwiesen, dass ihr Vorleben untadelig, ihre Waffenehre unbefleckt war. Sie hat vor jeder Schlacht durch Fasten und Empfang der heiligen Sakramente den Beistand Gottes auf ihr Volk herbeigerufen. Sie hat persönlich niemanden getötet und auch ihren Truppen jede Grausamkeit verwehrt. Schonung der Gefangenen, Buße für Plünderungen, Dank Gottesdienst nach gewonnenem Sieg, waren andere Seiten ihrer heiligen Menschlichkeit. Und dazu sagt Hümmeler, die Richter und Helfershelfer dieses Blutprozesses starben eines schmählichen Todes. Der Opfermut Jeanne d'Arcs aber wurde von Gott durch viele Wundertaten verherrlicht, weshalb sie schließlich auch heilig gesprochen werden konnte. Kurz zu den Lebensdaten, die ich jetzt erst einmal ganz kursorisch Ihnen sage, um dann die erste wichtige Phase noch etwas neu ausführlich zu schildern. Geboren wurde Jeanne d'Arc um 1412. Mehr wissen wir nicht. Das oft angegebene Datum von 6. Januar 1412, Epiphanie, ist Teil des Mythos und wird auch nur genannt in einem Brief eines französischen Adligen vom Juni 1429, wo ausgeführt wird, wie die Hähne und Schafe in den Ställen und Weiden von Domremy frohlockt haben, als das Gotteswunderkind in der Nacht auf Epiphanie geboren wurde. Jeanne selber und ihre Bekannten wissen nur, dass sie zur Zeit ihres Prozesses, 1431, ungefähr 19 Jahre alt ist, wie sie selber gesagt hat. Jeanne war das vierte Kind von begüterten und über das Dorf hinaus respektierten Bauern, Jacques d'Arc und seine Frau Isabelle Romée. Wahrscheinlich hatte die Mutter einmal eine Wallfahrt, vielleicht sogar tatsächlich bis nach Rom mitgemacht und dadurch diese Bezeichnung Romée, die von Rom, erhalten. Im Alter von 13 Jahren, um 1425, hört das Mädchen zum ersten Mal Stimmen, die ihr auftragen, die Stadt Orléans zu befreien und den König zu seiner Krönung nach Reims zu bringen. Die Stimmen kommen von rechts, von der Kirche. Da wird sie in ihrem Prozess darüber befragt. Das können keine schlechten Stimmen sein oder vom Satan. Die kämen nämlich von links von der Kirche. 1428 bringt sie dieses Begehr ihrer Stimmen an die Öffentlichkeit, erhält schließlich die notwendige militärische Ausrüstung, schlägt die Engländer vor Orléans entscheidend, 8.5.1429, bringt den Dauphin Charles zu seiner Königsweihe nach Reims, erleidet vor Paris im August 1429 eine Niederlage, wird nach vielen weiteren Gefechten schließlich vor Compiègne gefangen genommen, 23. Mai 1430, erleidet einen regelrechten Ketzerprozess und wird schließlich am 31. Mai 1431 in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 1450 bis 1456 findet ein Revisionsverfahren statt, unendlich kompliziert, was eben vom französischen König Karl VII. Initiiert worden ist, weil er den Verdacht, den die Engländer weiterhin streuten, nicht auf sich sitzen lassen wollte, seine Krone einer Hexe zu verdanken. Die Kirche hat dann zugestimmt und am 7. Juli 1456 wird der Schuldspruch von 1431 feierlich widerrufen und ein Exemplar des ehemaligen Urteils verbrannt. Der Heiligsprechungsprozess dauert von 1869 bis 1920. Der 16.05.1920 ist der Tag der Heiligsprechung. Ein zutiefst erstaunliches Menschenleben also, so erstaunlich, dass nicht aufgehört wird, hinter dieser Geschichte alle möglichen Geheimnisse und Intrigen zu vermuten. War sie wirklich eine Jungfrau? War sie überhaupt eine Frau? Ein einfaches Bauernmädchen? Das kann doch nicht so gut sprechen und reiten. Also doch ein verkapptes Bastardkind aus königlichem Haus. Hat Isabeau, die Königin, nicht 1407 tatsächlich einen unehelichen Jungen zur Welt gebracht, der dann verstarb, beziehungsweise vielleicht doch nicht verstarb, sondern auf dem Land in Pflege gegeben wurde? Aber dann müsste Jeanne d'Arc nicht um 1412 geboren sein, sondern um 1406. Alle Zeitgenossen, die sie gekannt haben, sagen aber mit einer einzigen Ausnahme, sie sei um 1412 geboren. Wie man sich dann noch helfen kann, wenn man historisch etwas beweisen will, aber die Fakten nicht passen, haben jüngst Senzig und Meissonier in dem hier auch mehrfach wiederholten Arte-Film über Jeanne d'Arc gezeigt. Man fälscht einfach Quellenaussagen, beispielsweise wenn in einem zeitgenössischen Bericht gesagt wird, Jeanne sei 17 Jahre alt gewesen, als sie versuchte, Paris zu erstürmen, macht man halt einfach 27 Jahre draus und dann ist man da, wo man hin wollte. So geschehen 2010 in einem Arte-Film, nie ist da irgendetwas korrigiert worden, trotz der Proteste der Historiker. Die Grundtatsachen der Geschichte Jeanne d'Arc seien hier, soweit sie die militärische Seite ihres kurzen Lebens bezeichnen, wie angedeutet noch einmal kurz erzählender zusammengefasst, um das wirklich ungeheuer Erstaunliche daran hervortreten zu lassen. Ein Bauernkind im Dörfchen Domremy in Lothringen hört im Alter von ungefähr 13 Jahren Stimmen, die ihm auftragen, die von den Engländern belagerte Stadt Orléans zu befreien und den Dauphin Charles nach Reims zu führen, damit er dort die Königsweihe erhalten könne. Das junge Mädchen begibt sich also, bewährt mit nichts als seiner Überzeugung von ihrem Heimatort Domremy in das knapp 20 Kilometer entfernte Vaucouleurs, Residenz des Bezirkshauptmanns Baudricourt. Sie will diesen bitten, sie auszurüsten und mit Begleitung nach Chinon zu schicken, wo sich Karl VII., König von Frankreich, aber noch nicht geweiht, noch nicht gesalbt zum König, aufhält. Das Problem ist nämlich, dass Karl nur noch von einem Teil der Fürsten des Reiches als König anerkannt wird. Von den Burgundern und den zu jener Zeit über einen guten Teil Frankreichs herrschenden Engländern wird er abgelehnt. Mehr noch, 1420 war in einem Vertrag zwischen Burgundern und Engländern festgelegt worden, dass Karl VII. Wegen Anstiftung zum Mord an seinem burgundischen Cousin und anderer schwerer Vergehen aller seiner Rechte verlustig sei und dass der englische König in Personalunion auch König von Frankreich sein solle. Wir gehen mal in die Karte kurz, um das zu erläutern. Hier haben Sie eine Karte, um denen, die nicht im Mittelalter spezialisiert sind, eine Vorstellung über das englische Frankreich zu geben. Sie haben da England, Sie haben diese Farben, sind alles englische Besitzungen. Hier ist ein bisschen gemischt mit Burgund, was wichtig ist, weil das Herzogtum Burgund seit Beginn des Ende des 14. Jahrhunderts enorm expansiv ist und hier unter beispielsweise schon Flandern, Brabant geerbt, geheiratet hat und sich weiter ausdehnt und selbstverständlich im Willens ist, sich hier in diesem Bereich zu arrondieren. 1360 hatte es übrigens in einem Vertrag von Bretigny schon mal eine Abmachung gegeben, dass dieses Gebiet hier ebenfalls englisch werden sollte. Das hier ist englisch, das hier auch. Hier liegt Orléans, eine Brückenstadt für die Engländer, die Feste vorhaben, hier das Poitou abzuschneiden und zu arrondieren und praktisch das verbliebene Königreich Frankreich dann wirklich nur noch auf das sogenannte Royaume de Bourges, das Königtum des kleinen Städtchen Bourges, wo der König haust, zu reduzieren. Es ist eine ganz schwierige Situation und 1428 im Oktober beginnen die Engländer mit einer regelrechten Belagerung der Stadt Orléans. 1428 im Oktober. Das ist die Zeit, wo Jeanne schon einmal bei ihrem Hauptmann Baudricourt war. Da ist Vaucouleurs, ist nicht auf der Karte drauf, aber Doremy ist drauf. Genauso wie dann auch netterweise auf dieser Karte drauf ist der Zug der Jungfrau dann von Orléans aus Troyes, der Kriegszug, den sie dann geführt hat, Königweihe in Reims, Paris, Compiègne, erst Compiègne, dann Paris, von Paris dann eben nach Compiègne wieder mit vielen Zwischenstationen dort gefangen genommen und dann nach Rouen verbracht, wo ihr der Prozess gemacht worden ist. Halten wir also fest, die Lage war für das Königreich Frankreich alles andere als erfreulich, just zu diesem Zeitpunkt. Jeanne begibt sich also Mitte Mai 1428 nach Vaucouleurs und will den Hauptmann Baudricourt von ihrer Mission überzeugen. Sie wird unter Androhung vom Prügel weggeschickt, kommt mehrfach wieder, bleibt wochenlang vor dem Burgtor und die Menschen fangen an zu reden, dass etwas Heiliges um sie sei. Zumal die Not wirklich groß war und in der Gegend ständig Verwüstungen durch burgundische und englische Trupps stattfanden. Und als im Februar 1429 sich der englische Ring um Orléans so zuzog, dass kaum noch Hoffnung bestand, diese letzte Bastion des französischen Königs zu retten, entschloss sich Baudricourt, das Mädchen wunschgemäß zum König geleiten zu lassen. Er stattete Jeannette, wie sie genannt wurde, sogar mit einer Rüstung aus und die Einwohner von Vaucouleurs teilten sich die Kosten für ihr Pferd. Vertrauensbildend war dabei vor allem die Tatsache, dass es schon ältere Sagen gab, dass eine Jungfrau aus dem Walde, kommen werde, um Frankreich zu retten. Die sogenannte Merlin-Sage. Und bereits ungefähr 10 Jahre zuvor hatte die Universität Paris einen Aushang veröffentlicht, in welchen alle Jungfrauen, die sich imstande sehen, Frankreich aus dem Bürgerkrieg zu retten, sich bei der Verwaltung melden sollten. Das Dokument gibt es immer noch. Die Zeit war also in gewisser Weise reif für das Erscheinen Jeanne d'Arcs, wozu auch der Protonationalismus gehörte, der weiter unten noch näher beschrieben wird. In Chinon und Poitiers wurde sie wochenlang auf Jungfräulichkeit und Rechtgläubigkeit untersucht und dann mit einem kleinen Trupp Bewaffneter dem königlichen Heer zugesellt. Vor Orléans im Mai 1409, das habe ich jetzt nicht weiter ausgeführt, das ist in der Jeanne-Geschichte sehr wichtig, wie sie ihre Fahnen bekommen hat. In Tours und in Blois hat sie verschiedene Fahnen bekommen, eine große Fahne, eine kleine Fahne und schließlich auch noch eine Prozessionsfahne ist angefertigt worden, über deren Verbleib man aber nichts weiß. Wie die Fahnen genau ausgesehen haben, ist trotz aller Beschreibungen und Bemalungen derselben und auch trotz der relativ genauen Schilderung von Jeanne d'Arc in ihrem Prozess überhaupt nicht klar. Das Einzige, was sicher ist, dass drauf stand Jesus Maria. Der Rest, ob da Lilien drauf waren, ob ein Gott, ob ein Vater Gott, der auf die Welt guckt, wie sie sagt, stimmt nicht überein mit den Aussagen ihres Beichtvaters, der wiederum da sagt, er sei dabei gewesen, als die Fahne gemacht worden ist. Und auch andere haben andere Aussagen. Also es ist sehr merkwürdig, das werden wir auch nicht genau mehr rauskriegen. Jedenfalls, vor Orléans im Mai 1429 reist sie die zunächst sehr skeptischen Berufsmilitärs und hohen Herren in ihrem Elan mit zur Erstürmung der Engländerforts vor der Stadt. Sie schlägt die englischen Truppen in weiteren Gefechten zurück, sodass der Weg frei wird zur Königskrönung in Reims, einer Salbung, die Karl braucht, um überall als König anerkannt werden zu können. Weiterhin versucht die Jungfrau, das von den Burgundern und Engländern gehaltene Paris zu erstürmen, scheitert aber daran, weil die Einwohnerwehren fest zusammenrücken, um den Angriff der vermeintlichen Hexe abzuwehren. 23.08.1429. Es folgen eine Reihe kleinerer Gefechte. Schließlich wird sie wie schon erzählt, Ende Mai 1430 vor Compiègne gefangen genommen und nach einem Ketzerprozess am 31. Mai 1431 in Rouen am Scheiterhaufen verbrannt. Wie gesagt, 1456 Rehabilitierung, 1920 Heiligsprechung. Nun zum ersten Teil der heutigen Fragestellung, die ja sehr präzise ist. Inwiefern war Jeanne eine Kriegsheldin? Ich habe hier ein paar Bilder, wie sie so historisch als Kriegsheldin dargestellt worden ist. Das erste ist natürlich das Beste, weil es ist gleich der Titel von dem französischen Buch, was eben erwähnt wurde und was in ein paar Wochen rauskommen soll. Das ist eine Miniatur aus dem Ende des 15. Jahrhunderts, also relativ zeitgenössisch, wo Sie schon sehen, im Hintergrund Orléans, das weiße Pferd, die volle Rüstung, die Fahne. Dann haben Sie typische Bilder der Darstellung Jeanne d'Arcs ab dem 16., insbesondere im klassischen 17. Jahrhundert. Und dann wieder die Dame mit dem Federbusch, die das Schwert hochhält. Das gibt es in allen Varianten über viele Jahrhunderte hinweg. Jeanne d'Arc, das sieht man dadurch, wird aus dem einfachen Bauernmädchen zur Zeit der großen Könige eine Bedienstete der Königin und eine Frau durchaus adligen Zuschnitts, was anderes ist nicht erlaubt. Das Schwert so hoch zu halten, ist in der Ikonologie ein ganz präzise definierter Gestus. Sie ist kampfbereit, sie wird in den Kampf gehen. Zu späteren Zeiten haben sie sehr häufig dann die Abbildung auch auf Statuen von Jeanne d'Arc, die das Schwert nach unten hält. Das ist dann die sehr konservativ-katholische, restaurative Jeanne d'Arc des 19. Jahrhunderts, die eben nicht mehr in die Schlacht zieht, vor allem nicht mehr, nachdem der König gesalbt ist, sondern die sich wirklich unterwirft. Hier noch ein Bild aus dem 19. Jahrhundert und darauf auf diese Bilder, die jetzt kommen, die danach kommen, komme ich an einer späteren Stelle. Also typisch die Auszeichnung mit dem Federbusch am Hut und mit der, wie auch immer, fantasievoll, je nach den Zeiten gestalteten Rüstung. Also, wie weit war Jeanne eine Kriegsheldin? Das vom Glauben und ihren Visionen geführte junge Mädchen aus Lothringen wurde in kurzer Frist zu einer echten Kriegsheldin, auch wenn sie im Verdammungsprozess von 1431 kategorisch verneinte, sich jemals selber als Chef de Guerre, als Kriegsherrin bezeichnet zu haben. Auch habe sie niemals jemanden getötet, so eine weitere stolze Aussage. Wenn Jeanne d'Arc sich also nicht selber als Kriegsherrin ansah, war sie aber nicht doch de facto eine solche? Wir wissen, dass sie in der königlichen Armee im Rang eines Kapitän, eines Hauptmanns geführt wurde, also Befehlsgewalt über ein variables Kontingent an Bewaffneten hatte und auch tatsächlich selbstständig große Einheiten von 3.000 bis 4.000 Mann anführte. Und nach eigener Aussage hat sie vor Orléans sogar ein großes Heer von ca. 8.000 Mann befehligt, war also faktisch zweifellos doch eine Kriegsherrin. Nicht von ungefähr hat die Dichterin Christine von Pisan, Christine de Pisan, eine frühe Vorkämpferin für Frauenrechte, Jeanne d'Arc in ihrem berühmten zeitgenössischen Versen, die nachweislich einen Monat nach den Ereignissen von Orléans, also auf dem Höhepunkt der Erfolge der Jungfrau, geschrieben wurden, als Cheftain bezeichnet. Cheftain. Das ist eine interessante Wortneubildung aus Chef und Kapitän. Ein Cheftain. Also sehr zeitgenössische Bezeichnung. Eine Hauptchefin. In diesem 61 Strophen umfassenden Gedicht über Jeanne d'Arc bindet sie die militärischen Fähigkeiten und den Rang Jeannes in ihre Sicht der Ehre des weiblichen Geschlechtes ein. 5.000 Männer hätten nicht schaffen können, was die Jungfrau im Namen Gottes für Frankreich und ihren König leistete. Und weiter, ich mache ein kurzes Zitat nach der Übersetzung von Claudia Opitz. Ein junges Mädchen von 16 Jahren, ist das nicht ganz übernatürlich, dass das Gewicht der Waffen, die sie trägt, kaum spürt. Ihre ganze Erziehung scheint nur für diese Mission angelegt gewesen zu sein, so stark und entschlossen ist sie. Und ihre Feinde fliehen vor ihr, nicht einer kann ihr widerstehen. Sie tut das so, dass alle es sehen können und verjagt ihre Feinde aus Frankreich, erobert Festungen und Städte zurück. Sie ist der oberste Heerführer über alle unsere tapferen und fähigen Männer. Weder Hektor noch Achilles hatten solche Stärke. Das hat Gott bewirkt. Er führte sie. Ich habe von Esther, Judith und Deborah gehört, die Frauen von großer Bedeutung waren und durch die Gott sein Volk aus der Unterdrückung rettete. Und ich habe auch von anderen tapferen Frauen gehört, die alle Heldinnen wurden und durch die Gott viele Wunder geschehen ließ. Doch die größte Heldentat vollbrachte die Jungfrau Jeanne. Was Christine de Pisan hier in kurzer Form andeutet, hat selbstverständlich auch die anderen Zeitgenossen stark bewegt, fasziniert oder mit Abscheu erfüllt. Es gab schlicht keine historischen Vorbilder, entlang deren man erklären und einordnen konnte, was hier vor aller Augen geschah. Ein junges Mädchen aus einfachem Stand verwandelte sich in eine überaus erfolgreiche militärische Führerin. Der Rückgriff auf die Tradition des Mythos der starken Frauen beziehungsweise auch der Amazonen, linderte deshalb auch nicht die Erklärungsnot, in die das Phänomen der Jungfrau von Orléans alle Zeitgenossen, auch ihre Anhänger, brachte. Wenngleich Jeanne d'Arc formal also nicht die Oberbefehlshaberin über das Heer zur Erstürmung der Engländerfestungen vor Orléans im Mai 1429 war, so waren die hohen Herren, die Ritter und Fürsten, doch gezwungen, ihrem Ratschlag zu folgen, der auch die Form von ziemlich rau gefassten Befehlen annehmen konnte. So berichtet Jean d'Aulon, damals einer der ehrenhaftesten Ritter und vom König deshalb als persönlicher Begleiter der Jungfrau auserwählt, im Revisionsprozess unter anderem Folgendes, ich zitiere d'Aulon, er sagt, dass jene Pucelle der Marschall von Dunois, La Hire, er selbst und ihre Leute vor den Augen der Engländer ungehindert in Orléans einzogen. Weiter sagt er, dass am selben Tag nach dem Mittagessen Monseigneur de Dunois in der Herberge erschien, wo der sprechende Aulon und besagte Jungfrau gerade gegessen hatten. Der Graf von Dunois, also der Chef von Orléans, wandte sich an sie und sagte ihr, dass ein gewisser Falstaff, Hauptmann der Feinde, in Kürze den belagernden Feinden Verstärkung und Proviant bringen werde und er sei schon in Jeanville, ganz in der Nähe von Orléans. Über diese Worte war die Jungfrau höchst erfreut, wie ihm schien. Sie sprach zum Herrn von Dunois etwa so: Bastard, Bastard, im Namen Gottes, ich befehle dir, sobald du hörst, dass dieser Falstaff sich nähert, lass es mich wissen. Denn wenn er vorbeizieht, ohne dass ich es weiß, lasse ich dir den Kopf abreißen. Worauf besagte Herr von Dunois antwortete, sie solle ganz ruhig sein, er würde es sie wissen lassen. Ende des Zitats. Und der Stadtkommandant Graf Dunois, der Bastard Dunois, selber berichtet ganz ähnliche Grobheiten und dazu ihren unvergleichlichen Kampfelan, weshalb die Passage über die Erstürmung der wichtigsten Engländerfestung von Orléans, Les Tourelles, am 7. Mai 1429 hier ebenfalls kurz zitiert sei. Nach dem Prozessbericht. Als Johanna ihm vorgestellt wurde, sagte sie die folgenden Worte. Seid ihr der Bastard von Orléans? Er antwortete, das bin ich und ich freue mich über euer Kommen. Da sagte sie zu ihm, seid ihr es, der geraten hat, ich sollte hier an diesem Ufer des Flusses ankommen und nicht direkt dorthin gehen, wo Talbot und die anderen Engländer sind? Er antwortete ihr, dass er selbst und andere, klügere, diesen Rat gegeben hätten, in dem Glauben, damit besser und sicherer zu handeln. Da sagte Jeanne, im Namen Gottes, der Rat unseres Herrn ist sicherer und klüger als der eure. Ihr habt geglaubt, ihr könntet mich täuschen, aber ihr habt euch selbst mehr getäuscht, denn ich bringe euch bessere Hilfe, als je ein Ritter oder eine Stadt erhalten hat, denn die Hilfe kommt vom König des Himmels. Und der Zeuge sagt weiter, dass der Wind, der entgegenkam und die Boote stark behinderte, in denen der Proviant war, sich augenblicklich drehte und günstig wurde. Am 7. Mai frühmorgens wurde Jeanne zu Beginn des Angriffs gegen das Bollwerk an der Brücke von einem Pfeil verwundet, der ihr zwischen Hals und Schulter tief ins Fleisch drang. Trotzdem kämpfte sie weiter und ließ ihre Wunde nicht behandeln. Der Angriff dauerte von morgens bis 8 Uhr abends und es gab kaum Hoffnung auf einen Sieg. Der Herr Zeuge machte sich Sorgen und wollte, dass das Heer sich zur Stadt hin zurückzöge. Da kam Jeanne zu ihm und bat, man möge noch ein wenig warten. Sie schwang sich aufs Pferd und zog sich allein in einen Weinberg zurück, ein gutes Stück vom Getümmel der Männer entfernt. Dort verharrte sie im Gebet etwa eine Viertelstunde lang. Dann kehrte sie zurück, ergriff sogleich ihre Fahne, stellte sich an den Rand des Grabens und alsbald zitterten die Engländer und gerieten in Angst. Aber die Soldaten des Königs fassten neuen Mut und begannen das Bollwerk zu erklettern und anzugreifen, wobei sie auf keinen Widerstand mehr stießen. Und so wurde das Bollwerk genommen. Die Engländer, die sich dort befanden, ergriffen die Flucht, aber sie starben alle. Ende des Zitats vom Bastard Dunois. Es ist eindeutig, dass die Jungfrau ein ganz besonderes Elixier, auch Charisma, hatte. Ihr Auftreten muss ebenso natürlich wie bestimmt gewesen sein. Zweifel an der Mission wurden nicht erlaubt, beziehungsweise, wenn es denn sein musste, auch mit Wundern widerlegt. Bestes Beispiel ist der sich drehende Wind vor Orléans. Sie hatte einen sehr klaren Blick für militärische Konstellationen und ist wegen ihrer Begabung im Gewirr der Entscheidungen und Wirren der Schlacht, das Wesentliche zu erkennen, oft mit Napoleon verglichen worden. So wie Napoleon suchte sie immer die rasche Entscheidung, auch wenn Finten nicht ausgeschlossen war. Das Wesentliche war der Wille und der Elan, der nicht nur die abgebrühtesten Ritter und deren Söldner mitzureißen vermochte, wie diese immer wieder mit Erstaunen konstatierten, sondern auch dem Volk ungemein gefiel und die Gegner oft hilflos werden ließ. Die Fahne ergreifen, beziehungsweise mit dem gezogenen Schwert die Abteilung anführen, Leitern an eine Stadtmauer anlegen lassen und diese als erste hochsteigen mit dem Ruf »Folgt mir« und mit dem Elan dessen, der sich von Gott getragen fühlt, das war ihr Charisma. Und deshalb fand sie, solange sie erfolgreich war, immer mehr Anhänger. Ritter kamen mit ihren Kompanien, um bei diesen Erfolgen dabei zu sein. Bürgermilizen schlossen sich an. Im Zuge der Befreiung von Orléans und dem Weg zur Königkrönung in Reims, also zwischen Anfang Mai und Ende Juni 1429, konnte ihr Heer auch schon einmal um die 8000 Mann stark sein. Zeitweilig scheint ihr dieser Erfolg auch etwas zu Kopf gestiegen zu sein. Etwa, wenn sie noch am Tag der Königskrönung von Reims am 17.07.1429 einen Brief an den Burgunderfürsten Philipp, den zumindest zweitmächtigsten Herrscher in Frankreich, richtete mit den Worten, ich zitiere jetzt mal nach der deutschen Übersetzung von Guido Görres, auf den komme ich gleich noch zu sprechen, 1834, die Jungfrau von Orléans. Fürst von Burgund, ich gebiete euch, ich fordere, ich bitte, ich flehe, dass ihr nicht ferner wieder Frankreich, das heilige Königsland, im Streite stehet. Heißt eure Leute zur Stelle und unverzüglich aus den Städten und Burgen des besagten Heiligen Reiches heimzukehren. Und ich tue euch kund, durch den König des Himmels, meinen rechtmäßigen obersten Herrn, zu eurem Besten und zu eurer Ehre und eures Lebens willen, dass ihr gegen die getreuen Franzosen keine Schlacht gewinnen werdet und dass alle, die da Krieg führen, wieder das heilige Königreich Frankreich, Krieg führen wieder den König Jesus, den König des Himmels und der ganzen Welt, meinen rechtmäßigen und obersten Herrn. Deshalb warfen ihr ihre Gegner und dann die Richter von Rouen auch Hochmut, Grausamkeit und Eitelkeit vor, was sie in ihrem Ketzerprozess natürlich in Lebensgefahr brachte. Weiterhin wurde ihr im Verdammungsprozess vorgeworfen, ihre Schlachten auf blutrünstige, die Regeln des Krieges missachtende, grausame Weise betrieben zu haben. Beispielsweise nach der Erstürmung der Stadt Jargeau, in die sich die englischen Truppen nach der Niederlage von Orléans zurückgezogen hatten, wo sie den Bitten der Engländer um einen Waffenstillstand nicht entsprochen habe und wo deshalb über 1000 Mann von ihren entfesselten Bürgermilizen und Söldnern schlicht erschlagen worden seien. Man glaubte ihr nicht, als sie hier einmal relativ zögerlich argumentierend einwandte, sie habe das Massaker leider nicht verhindern können und doch sogar versucht, einige der englischen Ritter auf dem Flussweg an den wütenden Milizen vorbei in Sicherheit zu bringen. Das ist übrigens heute noch ein Schandthema in der Jeanne d'Arc-Literatur. Sie finden keine zwei Bücher, die da dieselbe Meinung äußern. Bei den gut katholischen Büchern über Jeanne d'Arc Regine Pernoud zum Beispiel wird Jargeau einfach ausgelassen. Das ist die einfachste Weise. Bei den sehr kritischen Jeanne-Büchern und denen, die überhaupt nicht an sie glauben, nimmt das immer viele Seiten ein. Sie können an der Behandlung von Jargeau sofort sehen, wessen Geist es der Autor ist. Aber eins ist sicher, das Schwert war ihr, wie schon angedeutet, eher ein symbolisches Accessoire des Voranstürmens. Nie hat sie es zum Töten selber benutzt. Es ist ihr auch nicht einmal vorgeworfen worden. Wie sie im Prozess selber sagte, war ihr ihre Fahne 100-mal lieber als ihr Schwert. Und auf diese Fahne hatte sie die Worte Jesus Maria sticken lassen. Näheres wissen wir nicht, das habe ich schon erklärt. Sie stürmte also mit Gott für ihren König, beziehungsweise nach der Königskrönung von Reims, stürmte sie weiter mit dem klar ausgesprochenen Ziel, alle Engländer aus Frankreich zu vertreiben. Und dies zu einer Zeit, in der es zwar überall schon Formen des Proto-Nationalismus gab, wo aber die Internationalität von Klerus und Rittertum noch ganz unangetastet war. Noch im Jahre 1425, 4 Jahre bevor Jeanne zu ihrem Befreiungszug aufbrach, war im Vertrag von Troyes die sogenannte Doppelmonarchie von England und Frankreich festgelegt worden. Der englische König sollte qua Geblüt, Heirat und Erbrecht auch König von Frankreich sein. Es bedarf im Rahmen unseres heutigen Themas keiner längeren Ausführungen über Gefangennahme, Ketzerprozess und Rehabilitation, die ja 1456 nach einem zweiten umfänglichen Prozess ausgesprochen wurde. Wer das alles ganz genau wissen soll, den weise ich auf meine kleine Jeanne hin. Im Becks Wissen steht das alles so, dass man es relativ rasch lesen kann. Es sei nur darauf hingewiesen, beziehungsweise daran erinnert, dass Jeannes grausamer Feuertod auf dem Scheiterhaufen von Rouen schon von den Zeitgenossen zum Teil als christliches Martyrium gedeutet wurde. Wie im Revisionsprozess 1450 bis 1456 glaubwürdig berichtet wurde, verlangte die schon an dem Pfahl gebundene Heldin nach dem Kreuz, das ihr ein englischer Soldat aus einer nahen Kirche gebracht haben soll, und bereits umlodert von den Flammen des Scheiterhaufens haben mehrere Anwesende sie den Namen Jesus rufen hören. Das waren ihre letzten Worte. Ein englischer Soldat soll sich dann sogar zutiefst erschüttert einem Kirchenmann mit den Worten anvertraut haben: Wir sind verloren, wir haben eine Heilige verbrannt. Das Epithet heilig ist in den folgenden Jahrhunderten immer wieder auf Jeanne d'Arc angewandt worden, ohne dass damit in irgendeiner Weise eine Heiligkeit im kanonischen Sinne verstanden wurde. Insbesondere in den seit dem 17. Jahrhundert überlieferten Panegyriken, nämlich den in der Kathedrale von Orléans jährlich zum Tag der Befreiung gehaltenen Festpredigten, das gibt es bis heute, und nächstes Jahr bei den 600 Jahren ist da der Teufel los, lassen sich Bemerkungen über Jeannes Heiligkeit zuhauf finden. Mitte des 17. Jahrhunderts finden wir mehrfach Charakterisierungen von Jeanne d'Arc als eine Heilige, une sainte fille envoyée de Dieu, ein heiliges Mädchen, was Gott uns geschickt hat. Aber diese Charakterisierung war keineswegs beschränkt auf die katholische Seite, im Gegenteil. Sie wurde häufiger noch von Literaten oder Philosophen benutzt. Ein Erzskeptiker wie Voltaire, konnte ohne weiteres von Jeanne d'Arc als einer Sainte Fille sprechen. Besonders auffallend ist, dass mit Beginn des 19. Jahrhunderts und der allmählichen Vereinnahmung Jeanne d'Arcs als französische Nationalheldin, ja als Erschafferin der Nation Frankreichs, auch die Heiligkeit gleich mit assoziiert werden konnte. Einige Bilder, wie sich in die Malerei des 19. Jahrhunderts die Heiligkeit eingeschlichen hat. Hier haben Sie ein Bild, was in vielfacher Hinsicht interessant ist. Hier ist Jeanne d'Arc heilig von ihren, sie hat den Nimbus, den Heiligenschein, und das ist entscheidend. Das Bild ist von Deveria, Eugène Deveria, 1831, und das ist totgeritten worden, vor allem in französischen Schulbüchern. Das Bild ist nämlich ganz großartig. Da können Sie, wenn Sie die abschneiden, in den laizistischen Schulgeschichtsbüchern ist immer das ganze Bild mit diesem sehr bösartigen Cochon, dem Priester, dem Bischof dort. Und in den katholischen Darstellungen wird das Teil des Bildes abgeschnitten, normalerweise. Und dann haben Sie eine auf dem Scheiterhaufen und einen Mönch, der ihr das Kreuz reicht. Mehr braucht es nicht. Also Sie können durchgehend in der Polarität der beiden Frankreich diesen Schnitt in diesem Bild beobachten. Es ist wichtig zu bemerken, ich mache mal noch die anderen Bilder gleich, damit es nicht zu unterbrechen. Schauen Sie mal, hier ist ein Heiligenbild, hier das berühmteste, und zwar einmal ist das von Ingres geschrieben, 1855, was im Louvre hängt und man da auch in der großen Galerie bewundern kann. Das ist das, wo sie den Heiligenschein hat. Und dann ist 3 Jahre später, aber mit Ingres Einverständnis, von einem Maler namens Pichon, 1858, ein Parallelgemälde für die laizistische Welt gemalt worden, die den Heiligenschein nicht so gut haben konnte. Das Bild ist heute im Museum von Orléans. Hier haben Sie das von Benoît, Léon Benoît, 1859, mit einem ganz zart angedeuteten Heiligenschein. Und hier haben Sie nochmal mein Lieblingsbild zum Abschluss der Bilder, Scherrer, 1889, wie Jeanne d'Arc in Orléans einreitet. Das lasse ich mal im Moment stehen, weil es halt auch tatsächlich das für mich sprechendste Bild über den ganzen Jeanne d'Arc-Kult ist. Es ist wichtig zu bemerken, dass diese Heiligkeit eine Heiligkeit war, die zunächst einmal weiterhin auf eher metaphorische Weise eingebracht wurde, in Ausdrücken wie La Sainte de la Patrie, die Heilige des Vaterlandes. Denn es ist allgemein beachtenswert, dass diese Heiligkeit gleichzeitig mit der Erhebung Johannas in den Stand einer Nationalheiligen geschah, worauf hier kurz verweilt werden soll. Die Heiligkeit der Nation ist ein erst mit dem 19. Jahrhundert aufkommender Topos, allmählich verstärkt noch durch die Behauptung der ganz besonderen Heiligkeit, sei es der deutschen, sei es der französischen, sei es der englischen Nation als God's own country. Was Jeanne d'Arc angeht, so wurde sie im Laufe der sogenannten romantischen Erneuerung ihres Bildes, also ab den 1820er Jahren, entweder zum Symbol der Besonderheit der gallischen Rasse, des Franzosentums, oder aber als französische Exzellenz, eine europäisch oder menschheitsgeschichtlich gefassten Exzellenz gewertet. Ihre Existenz und Taten bewiesen, so konnte man etwa in den Orléanäser Festpredigten hören, die ganz besondere Liebe Gottes zur französischen Nation. Aber weit verbreitet war auch die Auffassung, dass Jeannes Heldentaten gallischer Provenienz seien, insofern also eine Vorform von Asterix. Aber dass sie zweifellos darüber hinausgehend große Bedeutung hätten. Im Kern findet sich hier also die Differenz zwischen inklusiven und exklusiven Nationalismus wieder, die in der Forschung ja alles andere als unumstritten ist, wie man aber auch am Heldentopos ausgiebig exemplifizieren und studieren könnte. Diese Nationalisierung von Jeanne d'Arc begann zaghaft mit der Französischen Revolution, die ja nicht zuletzt eine Revolution des als Nation konstituierten dritten Standes, nämlich des Bürgertums, gewesen war. Zwar haben die Revolutionäre von 1789 folgende keinen regelrechten Jeanne-Kult entwickeln können, zu sehr stand die Heldin zu dem Zeitpunkt wohl noch in der Erinnerung, eine Vertreterin der Monarchie zu sein. Die Ambivalenz kommt hübsch in der bizarren Tatsache zutage, dass einerseits die Jeanne-Statue in Orléans eingeschmolzen wurde, um aus dem Eisen Kanonen und Kugeln zu gießen, dass aber andererseits in eine dieser Kanonen auf Wunsch der Nationalversammlung der Name der Jungfrau eingraviert wurde. Und Napoleon, auch hier wie so oft am Puls des Volkes, befahl 1808, die Quellen ihrer Geschichte zu sammeln mit der Begründung, die berühmte Jeanne d'Arc hat bewiesen, dass es kein Wunder gibt, dass der französische Genius nicht zu vollbringen vermöchte, wenn die nationale Unabhängigkeit gefährdet ist. Wenn sie vereint war, dann ist die französische Nation noch nie besiegt worden. Jeanne d'Arc war somit also auch offiziell als Nationalheldin anerkannt. Und in den folgenden Jahrzehnten kam es zu einer Flut von Feiern und Veröffentlichungen. Um 1860 dann nahm die Jungfrau einen zentralen Platz in der Nationalgeschichtsschreibung ein. Bemerkenswert ist, dass auch die sich in jener Zeit erst langsam zu Fachwissenschaftlern entwickelnde historische Zunft sich diesem, ihrem neuen Sujet, mit ungeheurer, oft tränenreicher Emotion widmete. So beispielsweise, wenn der heute noch hochgeschätzte erste Herausgeber ihrer Prozesse und anderer zeitgenössischer Schriftstücke, der Chartist Jules Kicherer, berühmt-berüchtigt als antiklerikaler Freigeist, in seiner Einleitung zu seinem großen Werk schrieb, die Heilige des Mittelalters, die das Mittelalter verstoßen hat, muss die Heilige der Moderne werden. Durch ihren Tod hat sie sich zu Gefühlen bekannt, für die es auch heute noch Märtyrer geben sollte. Aus den untersten Volksschichten hervorgegangen, hat sie nicht die eigene Person in den Vordergrund gestellt, sondern die Aufgabe, die sie sich nicht selber zuzuschreiben wagte, nämlich ein großes Volk, das da niederlag, wieder aufzurichten. Gilles Michelet, der größte der Nationalhistoriker Frankreichs, hat ab den 1830er Jahren eine Jeanne d'Arc geschaffen, die tatsächlich heute noch die französischen Schulbücher beherrscht. Jeanne, das einfache Mädchen aus dem Volk, das zur Kriegsheldin wird und als Märtyrerin endet, war für ihn der Prototyp des Nationalhelden. So schrieb er zum Abschluss seiner Darstellung der Geschichte Jeanne d'Arcs, Zitat, ihr leiderfülltes Ende gemahnte das Volk an die Passion Christi und ließ die von allen bewunderte Heldin zur Heiligen werden. Die frommen Tränen der Jungfrau bedeuten die Wiederherstellung Frankreichs. Auf dem Scheiterhaufen von Rouen endete das Mittelalter und begann die Neuzeit. Jeanne d'Arc ist die letzte Märtyrerin und zugleich die erste Patriotin. Dabei war Michelet alles andere als ein gläubiger Christ. Es gab keine Vorlesung oder Unterrichtsstunde, in der er nicht die Peitsche gegen Reaktion und Klerikalismus schwang, wie so viele bürgerliche Historiker seiner und der folgenden Generation. Hierdurch ergab sich auch quasi als Standard der aufgeklärten Erzählung der französischen Nationalgeschichte die Heiligkeit der Jungfrau gerade aus ihrem Leiden an den dunklen Mächten der Kirche und des feudalen Staates entstehen zu lassen. Ich zitiere hier Pars pro Toto, eine Passage aus Théophile Lavallée's Histoire de France. Lavallée, heute vollständig vergessen, war zwischen 1860 und 1880 zweifellos der meistverbreitete französische Nationalhistoriker. Zitat, das heilige Mädchen hatte dem Volk gezeigt, was es war. Es hatte in ihm das heilige Feuer entzündet. Sie hatte es Leid, Hingabe und Tod für die Heimat gelehrt. Sie selbst ist die Verkörperung Frankreichs. Dieses Epos von 15 Monaten kann man kaum erzählen, ohne von der Begeisterung des Jahrhunderts mitgerissen zu werden, dass jene edle Gestalt sah, ohne einen Fußfall vor diesem Engel zu machen, ohne sich empört aufzulehnen gegen die hohen Herren, die sie verrieten, den König, der sie im Stich ließ, und die so moralisch verkommene geistliche Gewalt, welche nicht in der Lage war, der Märtyrerin des Vaterlandes Altäre zu errichten und die Patronin Frankreichs in die Reihe ihrer Heiligen aufzunehmen. 1855. Wenige Jahre später geschah genau das, was Lavallée rhetorisch beklagt hatte. Die offizielle Kirche kam ziemlich unvermutet auf die Idee, dass Jeanne d'Arc nicht nur metaphorisch als Heilige zu bezeichnen sei, sondern dass die Kriegsheldin Frankreichs vielleicht sogar zu einer Heiligen der katholischen Kirche werden könne, dass sie also regelrecht kanonisiert werden könne. Die Idee der Heiligsprechung Jeanne d'Arc stammt vom Bischof Dupanloup, seit 1849 Bischof der Diözese Orléans. Er deutete sein Vorhaben bereits 1855 an, bei einer großen Festpredigt am 8. Mai, dem Jahrestag der Befreiung durch Jeanne d'Arc. Zitat: In ihrer ganzen Lebensführung war Jeanne eine Heilige und durch ihren Tod ist sie zur Märtyrerin geworden, eine Märtyrerin aus Vaterlandsliebe und aus dem Glauben an den, der sie gesandt hat, um Frankreich zu retten. Bischof Dupanloup war ein Mann der Tat und in den folgenden Jahren ließ er sich auch von dem katholischen Historiker Vallon beraten, der selber 1860 eine zweibändige Geschichte der Jungfrau geschrieben hatte. Hauptquelle für Dupanloup war aber die Geschichte Jeanne d'Arcs von Guido Garus, dem Jungen, dem Sohn von dem großen Joseph Garus, der in den 30er Jahren viel in Frankreich war, der 1834 eine quellennahe Geschichte der Jungfrau geschrieben hatte, in Regensburg herausgekommen mit mehreren Auflagen. Die erste Auflage auf Französisch 1840 und wir wissen, dass Dupanloup nur seine Kenntnis aus Jeanne d'Arc nur aus Görres bezogen hat. Das war die katholische Tradition. Görres war eben ein Görres, ein katholischer Kämpfer wie sein Vater und diese Übernahme ist kulturhistorisch sehr interessant, aber das ist nicht das Thema des heutigen Abends, deshalb nur ganz nebenbei. Es gelang dem Dupanloup auch, allerdings erst im Laufe von 15 Jahren, die übrigen französischen Bischöfe von der kanonischen und kirchenpolitischen Nützlichkeit einer solchen Initiative zu überzeugen, die schließlich 1869 mit einer formellen Bitte der französischen Bischöfe an den Heiligen Stuhl endete, den Heiligsprechungsprozess in Gang zu setzen. Interessant ist das von Dupanloup verfasste Begleitschreiben an den Papst, aus dem ich kurz zitiere. Darf ich sagen, heiligster Vater, dass in Frankreich und überall sonst nichts populärer sein würde als eine Heiligsprechung Jeanne d'Arcs? Darüber hinaus wäre ein solcher Schritt unter den aktuellen Umständen äußerst opportun und würde dem Heiligen Stuhl und der Kirche selber zur Ehre gereichen. Viele Leute, die das Unglück unserer Zeit von der Kirche weggeführt hat, würden sich veranlasst sehen, die christliche Heiligkeit in den patriotischen Tugenden wiederzufinden, die sie selber bewundern. Und der Heilige Stuhl würde durch eine solche Aktion in Frankreich und in der ganzen Welt sicherlich an Popularität gewinnen. So direkt haben sie es selten. Tatsächlich wurde 1874 dieses Begehr der Bischöfe Frankreichs vom Vatikan angenommen und es begann der in diesem Fall sehr langwierige Prozess der Untersuchung der Causa. Ohne hierauf im Einzelnen einzugehen, seien nur knapp die Hauptprobleme und Etappen genannt, wobei ich die Untersuchungsschritte der drei Phasen der Kanonisierung zusammenfasse, nämlich die Feststellung des Status einer verehrenswerten Person, Venerabilis Dekret, das war 1894, die Seligsprechung, Beatifikation, 1909 und schließlich die Heiligsprechung, die Kanonisation im Jahre 1920. Das wichtigste Problem war herauszufinden, ob Jeanne d'Arc, wie es für eine Heiligsprechung zwingend ist, niemals im Glauben schwankend geworden war. Nun ist ja kaum eine konstantere Glaubensüberzeugung denkbar als bei der Jungfrau von Orléans, aber es gab und gibt ein großes Problem. Hatte sie doch nachweislich am Ende des Verdammungsprozesses ihren vorgeblich heretischen Überzeugungen und Gesichten abgeschworen? Dieses Problem hat die Kirche und die historische Wissenschaft jahrzehntelang beschäftigt und wird noch heute in den Darstellungen ihres Lebens und Sterbens ganz kontrovers behandelt. Und wenn Sie mir erlauben, ungefähr 2 Stunden lang zu extemporieren, kann ich Ihnen das auch ganz genau im Einzelnen darstellen. Wollen wir das machen? aber es dauert ungefähr 2 Stunden. Dann lassen wir es für heute. Dann, es ist nämlich wirklich ein Riesenproblem, sie hat abgeschworen, da ist gar kein Zweifel. Aber die Formel, nach der sie abgeschworen hat, die in dem heute überlieferten Prozess ist, ist eine Formel, die ungefähr 1,5 Seiten lang ist. Alle Anwesenden in der Szene sagen aber, sie hätte eine kurze Formel beantwortet, die ihr vorgelesen sei. Nicht länger als 5 oder 6 Zeilen, wie einer der Notare sagt. Also da ist irgendwas passiert. Aber der Fakt, dass sie die kurze Formel unterschrieben hat, bleibt trotzdem bestehen. Jetzt kommt aber darauf an, was einige behaupten, sie hätte nur mit einem Kreuz unterzeichnet. Und das heißt das Gegenteil von unterzeichnen. Und andere sagen, sie habe dabei gelacht. Das war jedenfalls extrem schwierig für die katholische Kirche. Sie hat sich aus dem Problem rausgerettet, indem man gesagt hat, dass Jeanne nicht abgeschworen hat. Das ist aber nachweislich falsch. Dann bestand weiter das Problem, dass eine Heilige niemals grausam gewesen sein darf oder gar mordlustig. Genau das aber war ihr im Verdammungsprozess besonders stark vorgeworfen worden. Hier konnten sich die Verantwortlichen des Heiligsprechungsprozesses aber auf die Akten des Revisionsprozesses berufen, die eben das verneint bzw. verschwiegen hatte. Jeanne als Kriegsheldin hatte ja nie jemanden getötet. Und, das wurde wichtig, sie sollte sogar, wie im Revisionsprozess ausgesagt worden war, angesichts der Leiche eines gefallenen englischen Soldaten in Tränen ausgebrochen sein. Andererseits war und ist aber nicht zu bestreiten, dass sie ihre Soldaten zum Losstürmen aufgefordert und gesagt hatte, dass man nur mit gezücktem Schwert siegen kann. Aber diese Fakten wurden im Heiligsprechungsprozess schließlich beiseite gelassen. Auch ein dritter Punkt ist wichtig. Wer heilig gesprochen werden soll, muss mindestens 3 Wunder bewirkt haben. Auch diese fand man nach langem Suchen und Befragen. Das erste Wunder war das Kind, das quasi tot geboren war und das die Jungfrau auf Bitten der Mutter berührt hatte und welches dann rosig wurde, atmete und kurz darauf getauft im Herrn entschlafen konnte. Dasselbe war ihr übrigens im Ketzerprozess als Hexerei vorgeworfen worden. Das zweite und dritte Wunder waren noch schwieriger zu finden. War der sich plötzlich drehende Wind bei der Entsetzung von Orléans ein echtes Wunder oder eher ihre Voraussage, dass binnen 7 Jahren die Engländer aus Frankreich herausgetrieben sein würden? Man entschloss sich schließlich, auf die Suche nach Menschen zu gehen, die der Überzeugung waren, durch eine Fürsprache Johannas von ihren Krankheiten geheilt worden zu sein. Man fand diese 2 Personen, und die Causa der Heiligsprechung war vorerst damit gerettet. 1909 wurde Jeanne schließlich mit großen Feierlichkeiten selig gesprochen. Aber Pius X. war im Grunde gegen die Heiligsprechung und nicht überzeugt von der Stichhaltigkeit der 2 Wundertaten der Jungfrau. 1914 wurde das Verfahren wieder unterbrochen, denn der Vatikan wollte in Kriegszeiten keine besondere Präferenz für Frankreich zeigen. Aber Benedikt XV. Nahm die Fühler auf, die ihm die Französische Republik, die 1907 die diplomatischen Beziehungen zum Vatikan abgebrochen hatte, im Krieg entgegenstreckte. Ab 1919 wurde der Kanonisierungsprozess schließlich ganz zielstrebig als Unterpfand der Versöhnung von Heiligem Stuhl und laizistische Republik wieder weitergeführt und bald darauf, 1920 im Mai, abgeschlossen. Ich komme zum Schluss. Der Gestaltwandel Jeannes durch die Heiligsprechung, sie ist seit den 20er Jahren fast keine Kriegsheldin mehr, sondern der unter der Brutalität der Mächtigen leitende Mensch. Das ist eine hochinteressante Entwicklung. Erst seitdem dieser Prozess abgeschlossen ist, hat Jeanne d'Arc wieder in die Weltliteratur gefunden. Solange sie ein polemisches Sujet war, in den Fragen zwischen Kirche und Staat, konnte sie das offensichtlich nicht werden. Sie haben im 19. Jahrhundert Nach Schiller, Schiller, der alles in Bewegung gesetzt hat, in Frankreich so ungeheuer viel in Bewegung gesetzt haben, 258 verschiedene Aufführungen von Schillers Johanna in Frankreich zwischen 1800 und 1850. Aber seitdem haben sie keine literarisch stabile Gestalt Johannas mehr. Erst nach diesem Heraustreten aus der Politik haben sie Werke von Dreyer, den die meisten von Ihnen kennen, den Film von 1928, der Prozess der Jeanne d'Arc in Rouen, ein wirkliches Meisterstück. Bernanos, das verzweifelt gegen die Macht sich wehrende einfache Volk, Brecht. Oder schließlich ein ganz außergewöhnlich kluger Mensch, der sich auch durch die List und Tücke der großen Herren nicht einschüchtern lässt, die wunderbare Geschichte St. Joe von Shaw. Was ich mit diesem hoffentlich hinreichend anschaulichen Vortrag habe zeigen wollen, ist die historische Nähe von nationalem Heldentum und heroischer Heiligkeit. Ob und wie weit hierzu Heldentum im Krieg gehört hat, ob und wie sich dabei die Genderverhältnisse historisch entwickeln, bleibt weiterer Forschung überlassen. Ich wünsche den Initiatoren des Heldenprojektes der Uni Freiburg viel Erfolg bei der Durchsetzung dieses Forschungsprojekts zu den Helden und Heldinnen in der Geschichte, und Ihnen danke ich sehr für Ihre Aufmerksamkeit.